Guten Morgen, liebe Geschwister. Heute in unserem Bibeltext geht es weiter im Johannesevangelium. Wir sind ja schon seit einer ganzen Weile im Johannesevangelium und lesen da Schritt für Schritt weiter. Vor einigen Wochen hat der Michi uns die Predigt über die Gefangennahme Jesu gehalten und heute geht es entsprechend weiter mit der Situation, wo Jesus vor Hannas und Kaiaphas war und dann auch die Verleugnung des Petrus. Aber weil dieser Text, um den es heute geht, so eng verbunden ist mit der Gefangennahme, möchte ich gerne, damit wir den vollen Kontext haben, den Text von dieser Predigt von Michi eben nochmals lesen. Also wir starten im Johannesevangelium Kapitel 18. Johannesevangelium Kapitel 18 ab dem ersten Vers, bis zum Vers 27 lesen wir. Da heißt es: Als Jesus dies gesprochen hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Winterbach Kidron. Dort war ein Garten, in den Jesus und seine Jünger eintraten. Aber auch Judas, der ihn verriet, kannte den Ort, denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Nachdem nun Judas die Truppe und von den obersten Priestern und Pharisäern Diener bekommen hatte, kam er dorthin mit Fackeln und Lampen und mit Waffen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus, den Nazarener. Jesus spricht zu ihnen: Ich bin's. Es stand aber auch Judas bei ihnen, der ihn verriet. Als er nun zu ihnen sprach: Ich bin's, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Nun fragte er sie wiederum: Wen sucht ihr? Sie aber sprachen: Jesus, den Nazarener. Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen, damit das Wort erfüllt würde, das er gesagt hatte: Ich habe keinen verloren von denen, die du mir gegeben hast. Da nun Simon Petrus ein Schwert hatte, zog er es und schlug dem Knecht des hohen Priesters. Er schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Name des Knechtes aber war Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: Stecke dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Die Truppe nun und ihr Befehlshaber und die Diener der Juden ergriffen Jesus und banden ihn, und sie führten ihn zuerst ab zu Hannas, denn er war der Schwiegervater des Kaiaphas, welcher in jenem Jahr hoher Priester war. Das war der Kaiaphas, der den Juden geraten hatte, es sei besser, dass ein Mensch für das Volk umkomme. Simon Petrus aber folgte Jesus nach und der andere Jünger. Dieser Jünger war mit dem hohen Priester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Hof des hohen Priesters. Petrus aber stand draußen vor der Tür. Da ging der andere Jünger hinaus, der mit dem hohen Priester bekannt war, und redete mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Da sprach die Magd, die die Tür hütete, zu Petrus: Bist nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen? Petrus spricht: Ich bin's nicht. Es standen aber die Knechte und Diener um ein Kohlenfeuer, das sie gemacht hatten, denn es war kalt, und wärmten sich. Petrus aber stand bei ihnen und wärmte sich. Der hohe Priester nun befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe öffentlich zu der Welt geredet. Ich habe stets in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo die Juden immer zusammenkommen. Und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Was fragst du mich? Frage die, welche gehört haben, dass ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Als er aber dies sagte, schlug einer der Diener, die dabei standen, Jesus ins Gesicht und sprach: Antwortest du so dem hohen Priester? Jesus erwiderte ihm: Habe ich Unrecht geredet, so beweise, was daran Unrecht war. Habe ich aber Recht geredet, was schlägst du mich? Hannas hatte ihn nämlich gebunden zum Hohenpriester Kaiaphas gesandt. Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sprachen sie zu ihm: Bist nicht auch du einer seiner Jünger? Er leugnete und sprach: Ich bin's nicht. Da sagte einer von den Knechten des Hohenpriesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte: Sah ich dich nicht im Garten bei ihm? Da leugnete Petrus nochmals, und sogleich krähte der Hahn. Ich möchte nochmal beten. Herr, danke für dieses Wort, das wir jetzt lesen durften. Du weißt, warum du es geschrieben hast. Du weißt auch, was für uns wichtig ist heute. Und ich möchte dich bitten, dass du zu uns sprichst durch die Predigt, durch dein Wort, dass wir wirklich das darin sehen, was du reingelegt hast, dass wir sehen, was für uns wichtig ist und dass wir dich besser kennenlernen und dir mehr vertrauen können. Amen. Wie gesagt, den Text vor unserem Text, unser eigentlicher Text beginnt ja erst ab Vers 12, habe ich deswegen gelesen, weil hier der Zusammenhang so wichtig ist. Insbesondere meine ich das, was der Petrus gemacht hat in diesem Abschnitt. Wenn wir über die Verleugnung durch den Petrus nachdenken, dann denken wir meistens einfach daran, ja, der Petrus war einfach feige. Der Petrus war jetzt in einer Situation, wo er Bedrängnis verspürt hatte, wo es ihm um den Kragen ging, um seinen Kragen. Und jetzt hat er auf einmal Angst bekommen und war einfach zu feige, um zu Jesus zu stehen. Aber wenn wir den Text ernst nehmen und den ganzen Kontext anschauen, dann fällt auf, dass das etwas zu einfach gedacht ist. War Petrus wirklich so feige? War es einfach nur ein Feigling? Und das ist alles? Oder steckt hier noch mehr dahinter? Wenn wir schauen, was Petrus getan hatte in der Situation und was die Situation tatsächlich war, sehen wir, der Petrus ist eigentlich gar nicht mal so feige. Wir lesen im Vers 12, dass hier eine Truppe gekommen ist, um Jesus zu verhaften. Eine römische Truppe in voller Personalstärke war 600 Mann stark. Die Frage ist hier ein bisschen, ob sie wirklich in voller Personalstärke gekommen sind oder nicht bei dieser Begebenheit. Das ist immer so eine Frage, wie voll diese militärischen Einheiten tatsächlich besetzt sind bei konkreten Einsätzen. Aber es waren zumindest einige hundert Leute allein von dieser römischen Truppe. Bis zu 600. Aber das war ja noch nicht alles. Da waren noch diese anderen Diener, die mit dabei waren. Und das waren auch bewaffnete Leute. Also es war einiges an bewaffnetem Personal da. Es waren mindestens hunderte bewaffnete Soldaten im Spiel. Möglicherweise sogar 1000 oder sogar etwas mehr. Und wie viele Leute waren mit Jesus? Es waren seine Jünger. Es waren ungefähr ein Dutzend Leute. Und dann kommt diese Truppe, dann kommen diese ganzen Leute, um Jesus gefangen zu nehmen. Und Petrus ist mit dabei. Petrus, ich möchte erinnern, hatte zuvor sich sehr stark zu Jesus bekannt im Gespräch mit Jesus. Ich lese aus Matthäus 26, 33 bis 35. Für euch zur Info, es sind einige Bibelstellen, die ich in dieser Predigt lesen möchte. Also wer nachschlagen möchte, kann das gerne machen. Aber ihr könnt auch einfach zuhören oder die Stellen notieren und dann selber nachlesen. Genau. Matthäus 26, 33 bis 35. Da lesen wir Folgendes. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, so werde doch ich niemals Anstoß nehmen. Jesus spricht zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus spricht zu ihm: Und wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Hat der Petrus gelogen? Hat er seinen Mund zu voll genommen? War es so, dass er das in sicheren Zeiten, in einer sicheren Umgebung so vollmundig sagen kann, aber sobald es schwieriger wird, ist der Petrus wieder weg? Wenn wir sehen, was der Petrus getan hat, wo diese ganze Menge an Soldaten gekommen ist, sehen wir, eigentlich hat er sein Wort gehalten. Er war bereit, in den Tod zu gehen. Von allen Jüngern war er der Erste und der Einzige, von dem wir lesen, der sein Schwert gezogen hat. Er hat sein Schwert gezogen, weil er Jesus verteidigen wollte. Er hat das getan, was er dachte, das richtig ist in der Situation. Er hat wirklich Mut bewiesen. Er war, wenn wir die ganzen Personen um Jesus herum zusammennehmen, die auf Jesu Seite waren, seine Jünger, er war einer Übermacht, also diese Gruppe war einer Übermacht gegenüber, die 20 Mal mindestens so groß war wie sie, wenn nicht sogar 100 Mal. Und in dieser Situation ergreift Petrus das Schwert. Das ist nicht jemand, der einfach nur ein Feigling ist. Das ist jemand, der Mut beweist in einer komplett aussichtslosen Situation. Also wenn wir Petrus einfach nur als Feigling sehen, dann sehen wir hier ihn zu kurz und zu eng. Und dann sehen wir den Kontext nicht. Petrus war nicht einfach ein Feigling. Und Petrus hat in gewissem Sinne sein Wort gehalten. Aber was war dann mit ihm los? Was war überhaupt das Problem? Wie passiert es, dass ein Mann, der hier bereit ist, hunderten Soldaten entgegenzustehen und sein Schwert zu ziehen, um Jesus zu verteidigen, dass der so kurze Zeit später, ich weiß nicht, wie viel Zeit genau vergangen ist, sagen wir eine Stunde später, dass er eine Stunde später einknickt. Und das erste Mal, wo wir lesen, dass er einknickt, das ist in Vers 17, wo die Magd, die die Tür hütete, zu ihm spricht, bist nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen? Petrus zieht sein Schwert vor hunderten Soldaten. Und dann spricht ihn eine Magd an und er knickt ein. Wie kann das passieren? Wir lesen in Gottes Wort, dass diese Zeit, in der Jesus gewirkt hat, geprägt war von einer sehr starken Erwartungshaltung. Das Volk war unterdrückt von den Römern, sie haben sehr viel Leid erlebt. Israel, so wie es eigentlich gedacht war von Gott, hat so nicht mehr bestanden. Es war zwar schon noch das Volk da, das Land war irgendwie da, aber die waren unter römischer Herrschaft. Und selbst so Sachen wie wer der hohe Priester ist, wurden nicht mehr nach den biblischen Regeln bestimmt, sondern da haben die Römer mit rein regiert und bestimmt, wer jetzt eigentlich der Priester sein darf. Deswegen finden wir dann auch diese komische Situation vor, wo es eigentlich den Hannas als hohen Priester gibt, aber auch den Kaiaphas als hohen Priester, der sein Schwiegersohn war. Das ganze Amt des hohen Priesters ist mehr zu einem politischen Amt geworden und auch zu einer Möglichkeit der wirtschaftlichen Bereicherung. Und unter dem Volk war eine starke Erwartungshaltung da. Sie wollten das alles loswerden. Sie wollten wieder zurück. Sie wollten, dass ihr Messias kommt. Und wir sehen das zum Beispiel in Johannes Kapitel 6, 14 bis 15. Da heißt es, als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannt hatte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück, er allein. Die Leute wollten einen König, einen echten König, die wollten einen Messias. Sie wollten speziell, dass Jesus dieser Messias wird, weil sie in ihm etwas gesehen hatten, was sie sonst in keinem gesehen hatten. Und Jesus hat erkannt, dass sie sogar mit Gewalt versuchen würden, ihn zum König zu machen. und hat sich aus der Situation herausgezogen. In Johannes 12, 12 bis 13 lesen wir: Am folgenden Tag, als viele Leute, die zum Fest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme, dann nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Das Volk wollte den König und das Volk wollte, dass Jesus dieser König wird. Wir lesen das Ganze sogar noch von einem etwas anderen Blickwinkel bei den Emmaus-Jüngern. In Lukas 24, Verse 17 bis 21. Lukas 24, 17 bis 21, da heißt es: Und er sprach zu ihnen: Was habt ihr unterwegs miteinander besprochen? Und warum seid ihr so traurig? Da antwortete der eine, dessen Name Kleopas war, und sprach zu ihm: Bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: Was? Sie sprachen zu ihm: Das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, wie ihn unsere obersten Priester und die führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Das ist ganz explizit hier aufgeschrieben. Sie haben wirklich gehofft, dass Jesus der Messias ist, der Israel befreit. Das war die Erwartungshaltung. Jetzt können wir sagen, okay, vielleicht haben sie sich geirrt bei der Erwartungshaltung. Vielleicht haben sie das erfunden. Warum denken sie überhaupt sowas? War das einfach die Idee des Volkes? Haben sie einfach hier diesen Wunsch selber erfunden sozusagen, diesen Wunsch entwickelt und wollten einfach, dass Gott auf ihren Wunsch antwortet? War das alles deren Idee? Und wenn wir Gottes Wort anschauen, stellen wir fest, nein. Eigentlich hatten sie guten Grund anzunehmen, dass der Messias Israel befreit. Denn wir haben im Alten Testament viele solche Stellen, wo der Messias als König dargestellt wird, als Eroberer, als starker Retter von Israel. Zum Beispiel in Jesaja Kapitel 9. Da heißt es in Jesaja 9, 5 bis 6: Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Da steht's doch, schwarz auf weiß. Oder? Da wird doch ein König versprochen, der speziell auf dem Thron Davids sitzt, also ein König Israels, und dass er es gründet und festigt und dass der Eifer des Herrn der Herrscher das tun wird. Also die erfinden hier nicht einfach irgendwas. Die haben einen Grund dazu anzunehmen, dass dieser König, dieser Retter wirklich kommt. Oder Jeremia 23, Jeremia 23, Verse 5 bis 6. Da heißt es: Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel sicher wohnen. Und das ist der Name, den man ihm geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Also wir sehen auch hier, es geht um einen Spross Davids, einen Nachkomme Davids, der das Königreich bekommen wird, der der Herrscher sein wird. Und das ist die Erwartungshaltung, die sie hatten. Also es zeichnet sich halt irgendwie so ein Interessantes Bild. Sie hatten die Erwartungshaltung, dass ein Messias kommt, dass er Juda rettet, dass er Israel rettet. Und diese Erwartungshaltung ist sehr wohl begründet. Also wo ist dann das Problem? Der Petrus handelt eigentlich genau nach dieser Erwartungshaltung. Er macht genau das, was er denkt, das passieren sollte. Und er denkt, Jesus ist genau dieser Messias. Also muss doch jetzt das Reich kommen. Also müssen wir jetzt doch irgendwie tätig werden. Und er wird tätig. Er ist kein Feigling. Er wird tätig. Und er schlägt rein mit seinem Schwert. Also wo ist das Problem eigentlich? Das Problem ist, dass wir in Gottes Wort manchmal nur das lesen, was wir wirklich lesen wollen. Dass wir nur darauf achten, worauf wir achten wollen, was gerade zu dem passt, was wir ohnehin wollen. Und alles andere blenden wir aus. Wir achten nicht auf all das, was Gott sonst noch sagt. Und das, was wir ausblenden, ist manchmal viel wichtiger für den Moment, viel dringender für unser Leben, als das, worauf wir uns konzentrieren. Ist Jesus dieser Messias, der Israel retten wird? Keine Frage, er ist es. Aber als Jesus auf diese Welt gekommen war, ist er nicht gekommen zu diesem Zweck. Das, was da verheißen war, das, wovon wir gelesen haben, das ist etwas, was noch aussteht. Das ist etwas, was Jesus in der Zukunft machen wird. Als Jesus vor 2000 Jahren da war, ist er aus einem anderen Grund hier gewesen. Und dieser andere Grund war genauso verheißen wie der siegreiche Messias. Das ist der leidende Messias. Wir lesen zum Beispiel in Jesaja 53. Jesaja 53, Verse 2 bis 7. Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er. Und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Das war die ganze Zeit schon in der Bibel. Das ist etwas, was sie sicherlich wussten. Und wenn wir dieser Frage ein bisschen nachgehen, die Juden vor Jesus waren sich sehr wohl dessen bewusst, dass Gottes Wort den Messias auf zwei verschiedene Weisen darstellt. Auf der einen Seite den siegreichen König, auf der anderen Seite das leidende Lamm. Und beides ist Teil von Gottes Wort. Beides wurde verheißen. Und sie hatten damit gerungen über Jahrhunderte. Sie haben versucht zu verstehen, was es bedeutet. Und sie konnten sich kaum vorstellen, wie das eine Person sein soll überhaupt. Weil das für sie nicht zum Zusammenbringen war. Wer ist jetzt der Messias? Und manchmal haben auch wir solche Situationen, wo wir verschiedene Sachen in Gottes Wort lesen, die für uns relevant sind, und wir wählen, dass wir uns auf das konzentrieren, was uns sowieso gerade näher liegt, was uns wichtiger erscheint. Und nicht immer ist diese Wahl, die wir treffen, richtig. Manchmal blenden wir etwas aus, worauf wir eigentlich achten sollten. Und das ist das, was hier auch mit den Jüngern, mit ganz Israel passiert ist, aber auch mit den Jüngern. Und auch mit Petrus. Petrus denkt, das ist der siegreiche Messias, das ist der König und jetzt bricht das Königreich an. Und was sollte er anderes tun, als dabei zu sein? Er will ganz vorne mit dabei sein. Mit großem Mut stellt er sich einer weit überlegenden Macht entgegen und zieht sein Schwert. Und in der Situation spricht Jesus zu ihm: Stecke dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Jesus bremst Petrus stark aus. Petrus ist voll im Aufbruch in der Situation, mit großem Mut und Eifer. Und Jesus bremst ihn komplett ab. Und nicht nur das. Das, was Petrus getan hat, macht Jesus in diesem Fall ungeschehen. Normalerweise, wenn wir sündigen, wenn wir etwas tun, haben wir Konsequenzen davon, die bleiben. Auch wenn Jesus uns vergibt, dann bleiben die Konsequenzen doch, weil sie einfach im echten Leben entstanden sind. In diesem Fall ist es nicht so. Jesus entfernt die praktischen Konsequenzen von dem, was der Petrus getan hat. Er heilt diesen Knecht. Er macht es ungeschehen. Und das ist sehr wichtig, dass er das gemacht hat. Hätte er das nicht gemacht, wäre Petrus' Leben in unmittelbarer Gefahr gewesen. Er wäre mit verhaftet worden und wäre wahrscheinlich mit hingerichtet worden. Und jetzt gab es kein Problem mehr. Für was sollte Petrus verurteilt werden? Und das war Jesus sowieso ein Anliegen, dass seine Jünger nicht mit ihm mitleiden, sondern also in dieser Situation, sondern dass er wirklich alleine verhaftet wird, wie wir auch aus dem Text gesehen haben. Und dann lesen wir die eben ab Vers 12: Die Truppe nun und ihr Befehlshaber und die Diener der Juden ergriffen Jesus und banden ihn. Hier war Jesus jetzt alleine. Die anderen Jünger sind alle weggegangen, haben sich alle verstreut zunächst als erste Reaktion darauf. Und sie führten ihn zuerst ab zu Hannas, denn er war der Schwiegervater des Kaiaphas, welcher in jenem Jahr hoher Priester war. Die Römer hatten dieses Anliegen, dass sie versuchen wollten, das römische Reich zu stärken in den einzelnen Regionen. Sie wollten nicht, dass es dort lokale Leute gibt, die besondere Macht hatten. Und würde ein hoher Priester über viele Jahre, Jahrzehnte hoher Priester sein, dann würde sich sehr viel Macht in diesen Händen bündeln. Das hat den Römern nicht gefallen und deswegen haben sie da reingegrätscht und haben hier ihre eigenen Regeln eingeführt, wer jetzt überhaupt hoher Priester sein darf. Das hat nicht den Regeln entsprochen, die eigentlich für hohe Priester galten, aber das war eben ein Einfluss von den Römern. Und hier gab es eben den Hannas und seinen Schwiegersohn, der Kaiaphas. Der Hannas war sozusagen der alte Überhohepriester und der Kaiaphas war der Konkrete, der jetzt eben direkte Macht hatte. Das war der Kaiaphas, der den Juden geraten hatte, es sei besser, dass ein Mensch für das Volk umkomme. Das ist jetzt auch ein wichtiger Gedanke, weil hier etwas zum Ausdruck gebracht wird, was durch den Heiligen Geist gewirkt ist. Ich lese aus Johannes 11 die Verse 47 bis 53. Da heißt es: Da versammelten die obersten Priester und die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen: Was sollen wir tun? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn so fortfahren lassen, werden alle an ihn glauben. Und dann kommen die Römer und nehmen uns das Land und das Volk weg. Als Einschub: Die Priester, Pharisäer, der Hohe Rat, die haben genauso politisch gedacht wie das ganze Volk. Das Volk hat den Messias gewollt, der sie befreit von den Römern. Und diese Priester, Pharisäer, der Hohe Rat, die haben auch alles aus der politischen Perspektive gesehen. Sie haben hier eine Gefahr gesehen, dass jemand kommt, also dass der Jesus konkret kommt und ein Aufstand startet und dann dieser Aufstand niedergeschlagen wird, dass Rom hart durchgreift und dass das Land und das Volk ihnen weggenommen wird. Und diese Elite, die hatte hier viele Interessen, vor allem wirtschaftliche Interessen. Sie haben den Tempel missbraucht als einen Ort, wo Geschäfte gemacht werden konnten. Und das auf unehrliche Weise. Und sie wollten nicht, dass das alles weg ist. Sie wollten nicht, dass diese Party in diesem Sinne, die sie da hatten, aufhört. Und sie hatten Angst, dass genau das passiert, wenn sie Jesus weitermachen lassen. Einer aber von ihnen, Kaiaphas, der in jenem Jahr hoher Priester war, sprach zu ihnen: Ihr erkennt überhaupt nichts. Und ihr bedenkt nicht, dass es für uns besser ist, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Seine Motivation ist ganz klar, es ist ganz klar, was er gemeint hat. Dann aber heißt es weiter: Dies redete er aber nicht aus sich selbst, sondern weil er in jenem Jahr hoher Priester war. Weiß, sagte er. Denn Jesus sollte für das Volk sterben und nicht für das Volk allein, sondern auch um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zusammenzubringen. Von jenem Tag an beratschlagten sie nun miteinander, um ihn zu töten. Also wir sehen, das ganze Volk sieht alles nur im politischen Licht. Die Jünger sehen das alles politisch in diesem Sinne. Die Elite sieht alles nur politisch. Und was der Kaiaphas gesagt hat, ist auch nur politisch. Und diese Weissagung, wie wir gerade gelesen haben, ist die einzige Klarheit, die in der ganzen Situation hier gesagt wurde, was wir gerade gelesen haben. Und diese Klarheit war nicht die Klarheit, die die Menschen hatten, sondern das war ein Sinn, den der Heilige Geist reingelegt hatte in das, was der Hohepriester gesagt hatte, weil es eben der Hohepriester war. Jesus sollte sterben für das Volk, aber nicht aus diesen wirtschaftlichen oder Sicherheitsüberlegungen, was die Elite hatte, sondern Jesus sollte sterben, um die Sünden zu tragen, wie wir in Jesaja 53 gesehen hatten. Alle sahen das Problem der Römer, alle sahen diese Gefahr, was von den Römern kommen konnte, wenn Jesus einfach weitermacht. Und niemand von diesen Menschen sah, was Jesus eigentlich tun wollte. Warum? Hat Jesus das nicht gesagt? Hat er nicht gesagt, dass er sterben muss? Doch, er hat es klar gesagt. Er hat es mehrfach den Jüngern gesagt. Aber sie haben einfach nicht zugehört. So wie auch wir öfters einfach nicht zuhören, wenn Gott uns etwas sagt, weil wir uns auf das konzentrieren, was uns viel mehr interessiert, was uns gerade wichtiger und dringender erscheint. Und das überlagert dann alles andere. Das ist eine echte Gefahr, die wir hier sehen, die hier zum Tragen gekommen ist. Aber das ist auch eine Gefahr in unserem Leben. Und dann sehen wir weiter im Vers 15, im Johannes Kapitel 18. Simon Petrus aber folgte Jesus nach und der andere Jünger. Nachdem sie zunächst mal, wo Jesus gefangen genommen wurde, sich verstreut hatten, haben sich jetzt einige wenige Jünger gefangen ein Stück weit und sind doch Jesus nachgefolgt. Ihre genaue Motivation wird hier nicht beschrieben, warum sie jetzt nachgefolgt sind. Wollten sie einfach sehen, was passiert? Wollten sie doch irgendwie Jesus nahe sein? Es steht so nicht klar drinnen, aber sie sind nachgefolgt. Petrus war dabei und der andere Jünger. Der andere Jünger ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Johannes selbst, weil er neigt dazu, in seinem ganzen Evangelium sich nicht namentlich zu nennen. Er umschreibt sich irgendwie immer. Das ist so eine Form von Demut wohl, die er hier zeigt, dass er nicht die Aufmerksamkeit auf sich selber lenken möchte. Simon Petrus aber folgte Jesus nach und der andere Jünger. Dieser Jünger war mit dem hohen Priester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Hof des hohen Priesters. Wie kam das jetzt eigentlich? Also das ist jetzt überraschend. Wie ist der Jünger mit dem hohen Priester auf einmal bekannt? Was ist denn das? Und über diese Frage haben sich viele schon den Kopf zerbrochen, wurden viele Nachforschungen angestellt. Und es gibt mehrere mögliche Gründe, warum Johannes mit dem Hohen Priester so gut bekannt war. Eine Möglichkeit ist, dass das mit dem Geschäft von seinem Vater, dem Zebedäus, zusammenhängt. Die kamen ja aus Galiläa und sein Vater hatte dort ein Fischgeschäft. Er war Fischer und die hatten mindestens ein großes Boot, wenn nicht sogar mehrere. Also die hatten da eine gute Firma am Laufen. Und es gibt Hinweise darauf, dass sie von Galiläa aus, wo sie die Fische gefangen hatten, bis nach Jerusalem hinein verkauft hatten. Und da macht es total Sinn, wenn das so war, dass und das wirklich eine also gute Ware war, die sie verkauft hatten, dass das auch im Haus vom Hohen Priester und in dem ganzen Kontext da verkauft wurde. Also dass dort gesalzener Fisch von Galiläa transportiert wurde dorthin, um das dann auch bei der Elite zu verkaufen, weil sie waren ja auch an Essen interessiert. Genau, das könnte ein Grund sein und auch eine Erklärung, warum der Haushalt von dem Hohen Priester den Johannes sofort erkannt hat, warum das für sie nicht irgendwie so eine unbekannte Person war. Wenn er sowieso die ganze Zeit da auftaucht mit seinem Fisch und das schon länger der Fall gewesen ist, ja, dann erkennen sie ihn natürlich. Eine andere mögliche Erklärung ist die Verwandtschaft. Die Mutter von Johannes war Salome und die Salome war eine Verwandte von Maria, der Mutter Jesu. Maria war verwandt mit Elisabeth und Elisabeth war wiederum verheiratet mit Zacharias, der ein Priester war. Also es gab hier auch eine verwandtschaftliche Beziehung dahin. Und es kann sein, dass auch einfach beides da war, dass das der Johannes war, mit dem man eh über gewisse Ecken verwandt ist und der sowieso immer schon da gewesen ist mit seinem Fisch. Dann kennt man ihn, dann ist auch kein Wunder, dass er einfach so mit reingehen kann. Wer kann denn schon einfach ins Haus vom Hohen Priester rein? Für den Johannes kein Problem, er war sowieso bekannt. Genau, also er geht hier mit Jesus hinein in den Hof des Hohen Priesters. Aber der Petrus, der auch aus Galiläa kam, der auch ein Fischer war, wie wir in Vers 16 lesen, Petrus aber stand draußen vor der Tür. Der ist nicht mit reingekommen, der war nicht bekannt. Da ging der andere Jünger hinaus, also der Johannes, der mit dem hohen Priester bekannt war und redete mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Also die Glaubwürdigkeit hier, Bekanntheit vom Johannes hat nicht nur dazu gereicht, dass er selber reingehen konnte, sondern dass er auch den Petrus mit reinbringen konnte. Und jetzt kommt die Situation, von der wir vorher gesprochen hatten. Da spricht die Magd, die die Tür hütete, zu Petrus. Bist nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen? Petrus spricht, ich bin's nicht. Wie gesagt, Petrus, der gerade vor Hunderten von Soldaten sein Schwert gezogen hatte und dreingeschlagen hatte, knickt auf einmal ein. Wie ist das passiert? Wie gesagt, ich denke nicht, dass es einfach nur Feigheit ist. Das passt nicht zu dem, was wir sonst von Petrus wissen. Das passt nicht zu dem unmittelbaren Kontext. Es ist eine gewisse Feigheit sicherlich da gewesen. Aber woher kommt das? Ich denke, es kommt einfach, weil es einen Knick in dem Verständnis von Petrus gegeben hat, was überhaupt passiert hier. Petrus hatte bis vor kurzem daran festgehalten, dass Jesus dieser Messias ist, der König ist, der kommt und Israel befreit. Deswegen, nur in diesem Kontext macht es überhaupt Sinn, ein Schwert zu ziehen. Aber das war nicht die Absicht Jesu. Wir lesen an anderer Stelle, dass Jesus zu dem Petrus gesagt hat, dass er, wenn er wollte, den Vater bitten könnte und dass er ihm mehr als 12 Legionen Engel schicken könnte. Jesus hätte eine Streitmacht haben können, wenn er wollte, aber er hat es nicht getan. Noch eine kurze Randbemerkung zu der Streitmacht, von der Jesus spricht. Eine Legion, eine römische Legion, waren 6.000 Soldaten. 12 Legionen wären 72.000. Und Jesus sagt, er könnte mehr als diese 12 Legionen bekommen. Also eine Streitmacht von mehr als 72.000 Engeln. In 2. Könige lesen wir eine Begebenheit, wo der Engel des Herrn ein ganzes Heer schlägt in einer Nacht. Ein Heer von 185.000 Personen. 185.000 Personen. Wir können jetzt manches darüber denken. Auf der einen Seite ist es der Engel des Herrn, vielleicht ist es ein besonderer Engel, der das schafft. Auf der anderen Seite, wir sehen auch nicht, dass jetzt die 185.000 irgendwie ein Limit wären und wenn es jetzt 186 gewesen wären, dass die dann übrig geblieben wären. Ich denke, es hätte für eine beliebige Streitmacht gereicht. Aber wenn wir einfach nur mal jetzt das so ausrechnen und das als Leistung eines einzigen Engels nehmen, 185.000 mal 72.000, wir sind hier bei über 13 Milliarden Leute, die diese Streitmacht hätte vernichten können, sofort. Das ist mehr als heutzutage Menschenleben. Diese Streitmacht hätte möglicherweise das gesamte Problem der gesamten Menschheit, die sie in ihrer gesamten Geschichte hätte stellen können, auf einmal in einer Nacht lösen können. Das ist nicht eine kleine Truppe zur Befreiung, das ist eine Supermacht, die weit stärker ist als alles, was es heute an Supermächten gibt oder was es jemals gegeben hat. Die 12 Legionen hätten das gesamte Problem der gesamten Menschheit lösen können, nach dieser Rechnung. Aber Jesus macht das nicht. Und wenn Jesus das nicht macht, welchen Sinn hat diese Aktion von Petrus? Er ist komplett fehlgeleitet in dem, was er macht. Das ist offensichtlich. Das ist auch in Michis Predigt letztes Mal rausgekommen. Und es erscheint völlig klar. Aber wenn es das nicht ist, wenn das nicht die Situation ist, wenn Jesus nicht jetzt kommt und aufräumt und Israel rettet in dieser Weise, in dieser politischen, militärischen Weise, wie sie sich das erhofft hatten, was dann? Was ist dann die Situation? Petrus hat einen Knick in seinem ganzen Verständnis. Petrus versteht die Welt nicht mehr. Er weiß nicht mehr, was jetzt passiert. Er ist jetzt komplett raus aus allem, was er gedacht hat zu verstehen. Und jetzt schwimmt er. Und er ist irgendwie noch dabei. Er will irgendwie noch sehen, was passiert. Ist irgendwie noch in der Nähe. Aber es liest sich fast so, als wäre er einfach enttäuscht. Petrus scheint enttäuscht zu sein. Gerade will er für Jesus kämpfen und Jesus bremst ihn ab. Stattdessen, in dem Moment, wo es wichtig gewesen wäre, lässt Jesus sich gefangen nehmen. Das ist nicht das, was der Petrus sich vorgestellt hat. Er hat nicht gedacht, dass Jesus so reagiert. Er hat nicht gedacht, dass Jesus das macht. Er hat nicht gedacht, dass es die Zukunft ist. Und doch ist er jetzt mittendrin. Und er ist enttäuscht. Er ist verwirrt. Er versteht die Welt nicht mehr. Ist es nicht auch oft so in unserem Leben, dass wir Gottes Wirken nicht verstehen? Wir sind vielleicht mutig. Wir sind bereit, uns irgendwelchen Problemen zu stellen. Wir sind bereit, irgendetwas zu leisten, irgendetwas zu machen, weil wir denken, das ist jetzt das Richtige. Und auf einmal ist es so, als würde uns der Teppich unter den Füßen weggezogen werden. Und Gott, und das ist das Entscheidende, Gott macht nicht das, was wir denken, dass er tun sollte. Er reagiert ganz anders. Und was machen wir? Und das ist dann die Frage für unser Leben. Was machen wir in diesen Momenten in unserem Leben? Wenn auf einmal, wenn wir dachten, wir verstehen alles und jetzt ist die Situation so und es braucht jetzt unseren Einsatz, unseren Mut, unseren Fleiß, was auch immer es braucht, und auf einmal ist der Teppich unter unseren Füßen weg. Wie reagieren wir, wenn Gott nicht das tut, was wir denken, dass er tun sollte, was wir wollen, dass er tut? Petrus reagiert damit, dass er Jesus verleugnet. Er sagt, ich bin's nicht. Gerade hat er noch das Schwert in der Hand, jetzt kennt er Jesus angeblich nicht. Und so geht es dann weiter in der Begebenheit. Es standen aber die Knechte und Diener um ein Kohlenfeuer, das sie gemacht hatten, denn es war kalt und wärmten sich. Petrus aber stand bei ihnen und wärmte sich. Er ist bei den Feinden und wärmt sich. Der hohe Priester nun, und Johannes macht es, dass er hin und her switcht von dem, dass er zuerst den Petrus zeigt, dann den hohen Priester, und was mit Jesus dort passiert, zeigt, und hin und her geht mit dem, worauf er jetzt das Augenmerk legt. Der hohen Priester nun befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe öffentlich zu der Welt geredet. Ich habe stets in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo die Juden zusammenkommen. Und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Was fragst du mich? Frage die, welche gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe, denn sie wissen, was ich ihnen, was ich gesagt habe. Das ganze Verhör, wie es jetzt stattfindet, war eigentlich nicht rechtmäßig. Verhöre sollten nicht in der Nacht im Geheimen stattfinden. Verhöre sollten nach den Regeln klar reglementiert stattfinden. Und zwar, und darauf weist Jesus hin, dass Zeugen kommen müssen. Dass es nicht so ist, dass jemand irgendwas Falsches gesagt hat und daraufhin wird er verurteilt, sondern dass Zeugen kommen, zwei oder drei Zeugen, die genau sagen, das und das habe ich gesehen, das und das habe ich gehört, und das war falsch. Und Jesus versucht hier, die darauf hinzuweisen. So müsste das eigentlich jetzt laufen. Weil das, was die machen, ist nicht rechtens. Das ganze Verhör ist verkehrt. Und sie machen es trotzdem. Und was passiert weiter? Als er aber dies sagte, schlug einer der Diener, die dabei standen, Jesus ins Gesicht und sprach: Antwortest du so dem hohen Priester? Jetzt geht's los, wo Jesus geschlagen wird. Das Ganze führt letzten Endes bis ans Kreuz. Jesus erwiderte ihm: Habe ich Unrecht geredet, so beweise, was daran Unrecht war. Habe ich aber Recht geredet, was schlägst du mich? Jesus versucht wieder darauf hinzuweisen, dass das so nicht geht. Die müssen Beweise bringen. Es müssen Zeugen kommen. Es muss klar gesagt werden, was los ist. Hannas hatte ihn nämlich gebunden, zum hohen Priester Kaiaphas gesandt. Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sprachen sie zu ihm: Bist nicht auch du einer seiner Jünger? Er leugnete und sprach: Ich bin's nicht. Also er steht jetzt wieder da, wird wieder gefragt und wieder verleugnet er: Ich bin's nicht. Da sagte einer von den Knechten des hohen Priesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hat. Also jetzt wird's persönlicher irgendwie. Das ist jetzt nicht mehr irgendwer, sondern das ist jetzt jemand, der mit dem Malchus zusammenhängt. Sah ich dich nicht im Garten bei ihm? Also der war mit dabei bei der Verhaftung. Der hat gesehen, was Petrus getan hat. Jetzt steht der da. Der kann es wahrscheinlich nicht fassen. Wie kommt jetzt der hierher? Da leugnete Petrus nochmals. Und sogleich krähte der Hahn. Ich habe das in meinem persönlichen Leben auch erlebt. Es gibt eine Person, die ich kenne, die wollte Gott in einer besonderen Weise dienen, war bereit, dafür einiges auf sich zu nehmen und war letzten Endes enttäuscht, dass Gott nicht so gehandelt hat, wie diese Person es erwartet hatte. In dem Zusammenhang. Und diese Enttäuschung hat dazu geführt, dass diese Person Gott den Rücken gekehrt hat. Weil die Logik war dann, ja, so einem Gott möchte ich nicht dienen, so einem Gott möchte ich nicht nachfolgen. Es war eine in gewisser Weise ähnliche Situation wie die, die der Petrus hier hatte. Beide haben etwas erlebt, was sie nicht verstanden hat, wo Gott anders gehandelt hat, als sie es erwartet hatten. Aber was können wir in diesen Momenten tun? Wenn wir nicht verstehen, was Gott macht, wenn uns der Teppich unter den Füßen weggezogen wird, alles, was uns bleibt, ist die Person. Alles, was uns bleibt, ist derjenige, auf den wir schauen. Vertrauen wir Jesus. Vertrauen wir darauf, dass er uns liebt, dass Gott uns liebt. Und lieben wir Jesus. Interessant ist, dass Jesus nachher genau auf diese Frage im Gespräch mit Petrus zurückkommt. Liebst du mich? Und das ist letzten Endes in diesen Situationen das Einzige, was wir haben. Vertrauen wir Gott? Lieben wir ihn? Vertrauen wir ihm, dass er uns liebt? Weil wenn wir das haben, dann können wir auch durch solche Situationen gehen, auch wenn wir nichts mehr verstehen, weil wir daran festhalten, dass Gott uns immer noch liebt und dass er der ist, der er ist, auch wenn wir nicht wissen, warum er etwas tut oder etwas nicht tut, was wir dachten. Amen.